Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Isabel Lück zum Thema Ketogene Diät bei Epilepsie. Und was das für medizinische Notfälle bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und liebe Isabel, schön, dass du heute wieder da bist.
Hallo Kai.
Isabel, du bist ja eine der Menschen hinter Notfallguru. Und das bedeutet, dass wir dann immer, wenn wir mit dir sprechen, über notfallmedizinische Themen sprechen. Heute wollen wir so ein Thema besprechen, das vielleicht sehr selten ist, aber durchaus relevant sein kann, auch in der Notfallambulanz, auch in der Notfallmedizin. Und zwar soll es gehen um das Thema ketogene Diät. Zum Hintergrund, das ist ja bei Kindern mit vielleicht auch therapierefraktärer Epilepsie durchaus eine gängige Form, um eine Anfallsreduktion zu induzieren, aber auch um Dinge wie Vigilanzminderung durch die ganzen Antiepileptika zu verbessern. Und das ist natürlich auch eine Situation, die in einer Notfallsituation dann schwierig sein kann. Also wie gehe ich mit solchen Patientinnen und Patienten um? Und jetzt habe ich lange geredet und vielleicht kannst du mal erzählen, liebe Isabel, wie das so im Notfallsetting, ja, wie sich das darstellen kann, wie man solchen Patienten begegnen kann, beziehungsweise was man da unbedingt beachten muss.
Ja, mache ich total gerne. Also vielleicht kann man ja noch einmal sagen, dass wir das oder als ErwachsenenmedizinerInnen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil wir das vielleicht noch von intensiv kennen, von so Intensivpatienten im Status Epilepticus. Und da ist das so ein bisschen Ultimo Ratio. Und dann erschrickt man sich auf einmal, wenn man ein Kind sieht mit einer ketogenen Diät und denkt, oh mein Gott, und es ist aber nicht so wie bei diesen etwas hoffnungslosen Fällen auf der Intensivstation bei Erwachsenen, sondern es ist tatsächlich gang und gäbe bei Kindern schon auch therapierefraktär, da hast du komplett recht. Also man braucht 1 bis 2 Medikamente, die man ausprobiert hat, die dann gescheitert sind. Also das ist schon ein Weg dahin, den auch die Familien genommen haben. Also man muss sich halt vorstellen, dass diese Eltern 2 Therapien durchhaben, die überhaupt nicht funktioniert haben mit einem krampfenden Kind, bis man dann die ketogene Diät ausprobieren kann. Und das, weshalb das auch eine Bedingung ist, ist, dass das relativ teuer ist. Also man braucht, kann man sich ja vorstellen, wenn man so eine Diät führt, muss man bei Kindern extra darauf achten, was die für Zusatz Spurenelemente, Vitamine etc. bekommen. Die brauchen als Basis meistens so eine Milchpulvernahrung, also eine ketogene Milch, die so die Basis ist und alles abdeckt, was man wahrscheinlich mit den restlichen Sachen nicht abdecken kann. Und das muss von der Krankenkasse übernommen werden. Und die will erstmal sehen, dass die anderen Sachen nicht funktioniert haben, bevor man dann den Antrag stellen kann, die ketogene Diät zu machen. Es hat sich aber gezeigt, dass es sehr gut wirkt bei Kindern. Nicht bei allen Anfallsarten, aber bei so myoklonischen und tonischen Anfällen hat es eine sehr gute Wirkung. Bei Absenzen nicht so sehr. Und es kommt auch bei Stoffwechselstörungen vor. Also man muss nicht nur ein Epilepsiekind vor sich haben, sondern man kann auch Kinder mit Stoffwechselerkrankungen vor sich haben, die eine ketogene Diät machen, die dann eigentlich genauso abläuft. Die Medikamente werden trotzdem weitergegeben, also es ist nicht eine Monotherapie, sondern die Medikamente werden weitergegeben, die das Kind vorher als antiepileptische Therapie hat. Aber wie du schon sagst, man sieht halt zum einen eine Anfallsreduktion, die gar nicht so gering ist, also häufig besser als viele der Medikamente, die in Studien basiert sind. Also man schafft da manchmal eine Anfallsreduktion von 50-90%, je nach Typus der Epilepsie. Und was man halt auch gesehen hat, ist, das hast du auch schon angesprochen, dass die kognitive Funktion besser wird. Also alle Medikamente, ob es jetzt Keppra ist oder Lamotrigin oder welche man auch immer bei diesen Kindern nimmt, haben halt das Problem, dass sie halt schläfrig machen, sedierend sind. Häufig gehen diese Epilepsieformen auch mit Syndromen einher, die mit Verhaltensauffälligkeiten einhergehen können oder auch sonst mit einfach einer Entwicklungsverzögerung, wo man natürlich eigentlich möchte, dass die Kinder möglichst wach sind, damit sie das lernen können, was sie überhaupt an Kapazität haben zu lernen. Und da hilft häufig dann die ketogene Diät, weil es einfach die Wachheit zunehmender ist. Die Kinder sind aufmerksamer, die sind wenig von diesem, die haben wenig von diesem Typus enzephalopathisch und haben dadurch die Chance, mehr am Leben auch aktiv teilzunehmen. Und deshalb ist es manchmal auch so, dass man die weiter fortsetzt, auch wenn man nicht eine Anfallsreduktion hat, wie man sie sich wünschte. Aber wenn die Eltern sagen, die Lebensqualität von dem Kind ist deutlich besser geworden, ist auch das ein Grund, die fortzuführen. Genau, das nur einmal als Basis.
Das ist gut, dass du das so vorweggeschickt hast, bevor wir jetzt direkt in solche Notfallsituationen eintauchen. Und da darf ich vielleicht auch noch mal einen kurzen Schritt zurücktreten und dich fragen, also du hast es gerade schon angedeutet, also da sind bestimmte Spurenelemente, die man substituieren muss, wichtig. Grundsätzlich, was sind so Lebensmittel, die man dann zu sich nehmen darf und muss das ärztlich begleitet durchgeführt werden oder ist das was, was man so auch alleine hinbekommt als Eltern mit dem Kind zusammen?
Also es muss ärztlich begleitet werden, auf jeden Fall. Die Einstellung findet auch stationär statt. Also das ist jetzt nicht, dass man einfach mal zu Hause ausprobiert, sondern das ist tatsächlich eine stationäre Einstellung von 1 bis 2 Wochen, in denen die Eltern und die Kinder in der Klinik auch sind, weil sich der komplette Stoffwechsel umstellen muss. Also die stationäre Einstellung ist dafür zuständig, dass man in dieser Phase versucht, die Kinder in die Ketose zu bringen. Und zwar muss dafür alles gespeicherte Glykogen aus der Leber raus sein. Und das ist eine Phase, in der die Kinder häufig halt auch Unterzuckerung haben können oder halt einfach zu hoch in die Ketose kommen und dann auch eine Ketoazidose bekommen können. Also das ist alles relativ heikel in diesen Wochen, deshalb findet das auch stationär statt. Und das, was, also essen können die eigentlich alles, man muss halt nur alles ausrechnen. Also es geht um ein bestimmtes Verhältnis von Fett zu Eiweiß und Kohlenhydraten, was man dann für jede für jede Mahlzeit berechnen muss. Und das, was man halt möglichst reduzieren will, sind die Kohlenhydrate. Also die Wirkung ist eigentlich, dass man die Kinder in die Ketose kriegt, also dass sie halt über die Fettsäureoxidation in der Leber Ketonkörper produziert, die dann wiederum dem Gehirn anstatt Glucose zur Verfügung stehen. Und man bringt die dadurch halt eigentlich in einen Fastenzustand. Und man schafft es dadurch, dass man halt bis zu 2/3 des Energiebedarfs des Gehirns darüber abdeckt. Und so richtig weiß man nicht, wie es dann funktioniert, dass die Epilepsie besser wird. Es gibt so Vermutungen und Theorien, dass die Ketone zum einen einen schützenden Faktor haben auf die Nervenzellen. Dann, dass die Energieversorgung über die Ketone effizienter ist als über Glucose. Und dann sagt man, dass es eine gewisse entzündungshemmende Wirkung hat, also dass die Entzündungsaktivität, die ja bei einigen Erkrankungen doch irgendwie eine Rolle spielt, dadurch reduziert wird. Und man hat, das fand ich ganz spannend, halt das gesehen, weil man tatsächlich schon, kennt man das eigentlich aus dem Mittelalter, dass da beschrieben ist, dass Leute, die fasten, weniger Anfälle haben. Und die erste ketogene Diät ist dann in Deutschland auch tatsächlich 1920 schon bei Kindern durchgeführt worden. Also es ist schon sehr, sehr lange und gar nicht so high und fancy, aber es ist halt kompliziert, so wie vieles dann. Es ist nicht so, wie ich verabreiche ein Medikament. Und die Nahrung, die man dann gibt, ist häufig am Anfang püriert, weil halt wichtig ist, dass jede Komponente in dem Anteil, in dem es im Gericht ist, auch so zu sich genommen wird. Also wenn man jetzt sagt, okay, Mama hat jetzt einen Teller mit ganz wenig Kartoffeln, Würstchen und vielleicht noch ein bisschen Gemüse, dann wäre es halt schlecht, wenn das Kind nur die Kartoffeln isst oder nur das Gemüse. Okay, das ist unglaubwürdig, aber sondern auf das Verhältnis kommt es an. Weil das Verhältnis ist das, was man vorher berechnet. Und meistens ist es ein Verhältnis von 3:1 oder 4:1. Also in so einer Portion ist dann die dreifache Menge Fett in Bezug zu der Summe von Kohlenhydraten und Eiweiß. Und da die Kinder dadurch, kann man sich vorstellen, relativ wenig, also eigentlich kein Obst pur essen dürfen und vom Gemüse her ist es auch ein bisschen schwierig, sondern immer viel Fett dabei ist, muss man halt darauf achten, dass sie trotzdem ausreichend Vitamine bekommen. Meistens führt man weiter dauerhaft dann eine Vitamin-D-Substitution zum Beispiel durch und die ganzen anderen Spurenelemente einfach weil und auch Ballaststoffe führt man dann zusätzlich meistens über diese ketogene Milch hinzu, die auch die Basis häufig ist von dem, was man dann kocht. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man kann Pancakes auch machen, aber dann ist die Basis halt diese Ketomilch, weil die halt schon einen hohen Fettanteil hat.
Okay, also das ist ein Thema für sich. Also das ist aufwendig, aber du hast gerade schon gesagt, 50-90% potenziell Anfallsreduktion, das ist ja ein Wort, ne?
Genau, und das ist also super aufwendig, du musst alles ausrechnen, aber es gibt auch, es gibt Rezeptesammlungen etc., also man kommt da rein, man muss nur aufpassen, dass das Kind jetzt in der Kita nicht irgendwie Essen klaut und das isst und es ist ehrlicherweise bei der Hitze, die wir gerade haben, auch manchmal ein bisschen traurig, weil das sind keine Kinder, mit denen man einfach mal ein Eis essen gehen kann. Aber deshalb hatte ich die Einleitung auch so gemacht. Die Eltern sind durch ganz schön viel durchgegangen und meistens sehr bereit, sowas auf sich zu nehmen, wenn sie schon zwei Therapien frustran erlebt haben und man dann sieht, das bringt was und das Kind ist wacher und aktiver und hat weniger Anfälle, dann ist die Bereitschaft doch relativ groß, da die Rechenarbeit und das ganze Kochen und Vorkochen etc. auf sich zu nehmen.
Es gibt von der Epileptologie in Bonn gibt es einen tollen Podcast, der ist allerdings auch eher so für Betroffene gedacht und da gibt es auch eine tolle Podcast-Folge zur ketogenen Diät. Der Podcast heißt Scharfe Welle und den will ich auch gerne nochmal in die Shownotes packen, weil also die ketogene Diät hat ja auch noch in anderen Zusammenhängen möglicherweise Relevanz, weil es ja auch erwachsene Menschen mit Epilepsie gibt. Da hat das nicht so diese durchschlagende Wirkung oder diesen Effekt, aber es gibt auch Menschen, die da in diesem Zusammenhang eine spezielle Form der Diät einhalten und es gibt ja auch Menschen, die das sozusagen aus diätetischen Gründen machen, um abzunehmen oder was auch immer. Das wäre die Überleitung zu Menschen mit dieser Form der Diät, die in medizinische Notfälle geraten. Was muss man denn bei diesen Menschen beachten? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Nahrungszufuhr schon so komplex ist, dass man auch ja in bestimmten Situationen Fieber, Infekt und so weiter da auch oder bei der Interpretation von Laborwerten sehr aufpassen muss, oder?
Genau, das ist auch so und deshalb finde ich das auch total relevant, das einmal für die NotfallmedizinerInnen, egal präklinisch oder klinisch oder auch vielleicht, falls man so ein Kind mal in der Hausarztpraxis hat, mit was ganz anderem, wichtig einmal zu besprechen. Das ist selten, aber gar nicht so selten, wie man denkt. Und wenn man so ein Kind vor sich hat, sollte man ja trotzdem irgendwie es gut behandeln können, weil das Kind kann ja auch nichts dafür, dass es was Seltenes hat. Also zum einen, du hast schon gesagt, also man kann, also die Basis ist halt, die sollen eigentlich keine Glucose, keine Kohlenhydrate bekommen. Es ist wichtig, wie der Nahrung zusammengesetzt ist. Die haben ein Grundleiden, weshalb sie ja diese ketogene Diät bekommen, ob es jetzt eine Epilepsie ist oder irgendein Syndrom. Das heißt, das sind eigentlich schon chronisch kranke Kinder, nicht das Kind, was jetzt eigentlich nichts hat. Und genau, und es ist so, dass von den Laborwerten her, diese Kinder haben per se eine kompensierte metabolische Azidose. Die ist respiratorisch kompensiert, aber wenn man sich die BGAs anschaut, da gibt es auch in der Leitlinie eine gute Tabelle zu, dann haben die an sich schon eine metabolische Azidose per se. Das heißt, sobald, also das ist dann dadurch bedingt, dass die halt einfach erhöhte Ketonwerte haben, eine vergrößerte Anionenlücke und die kompensieren das aber gut. Also die stationäre Einstellung ist auch deshalb da, damit man sieht, die fangen an, das zu kompensieren und schaffen das und dann, genau, und man hat so einen Zielbereich von Ketonwerten, in denen die Kinder sein sollen. Das ist ein Gerät, über das man das misst, wie auch so ein Blutzuckermessgerät. Da wissen die Eltern dann auch am besten Bescheid. Und es gibt einfach einen Zielbereich, meistens so 3 bis 5 Millimol pro Liter, in denen die Ketone sein sollten. Aber das ist ein relativ hoher Wert. Normalerweise haben wir 0 Ketone. Also kann man sich vorstellen, dass die schon eine ordentliche Anionlücke haben und an sich eigentlich eine Azidose, die aber kompensiert ist. Wenn die jetzt in einen Infekt kommen und am besten noch mit Erbrechen und Durchfall, haben die eine riesen Chance, super schnell in die Ketoazidose zu rutschen. Einfach weil die halt dann manchmal es nicht mehr schaffen, halt das zu kompensieren oder weil dadurch durch den Säureverlust weitere saure Valenzen dazukommen. Das heißt, die haben zum einen eine große Gefahr, in die Ketoazidose zu rutschen. Das heißt, das sind jetzt Kinder, wenn die halt so ein bisschen Durchfall haben oder ein bisschen Erbrechen, das kann man jetzt nicht so leicht abtun wie bei Kindern, die nicht diese ketogene Diät haben, einfach weil die ein viel höheres Risiko haben, dass die metabolisch ziemlich schnell entgleiten und dann ist es sehr schwierig, die wieder zurückzuholen, weil man natürlich nicht die Ketose aufheben will, aber man möchte es natürlich reduzieren. Und da kommt man zu dem zweiten Punkt. Normalerweise hat man in der Pädiatrie immer Glukosegemische, glukosebasierte Infusionen. Das sollten diese Kinder aber nicht bekommen. Also vor allem, wenn man denen IV-Glukose gibt, dann schießt man die ganz schnell aus der Ketose raus. Und deshalb, wir können auch gerne diese Leitlinie nochmal verlinken, wenn man da schnell mal in Tabellen nachgucken will oder was sie für Infusionen empfehlen. Das muss man hier jetzt nicht aufdröseln, aber es ist einfach nicht das Kind, wo ich die Standard-PET-Lösung anhängen kann, sondern häufig, wenn der Zucker noch normal ist und nicht auch noch eine Unterzuckerung vorliegt, dann kann ich mit beispielsweise Ringer oder Junosteril, also einer Vollelektrolytlösung, erstmal bei diesen Kindern starten und sollte aber nicht diesem Mechanismus folgen, dass Kinder immer eine glukosebasierte Infusion brauchen. Und richtig kompliziert wird es dann, wenn sie nicht nur eine Ketoazidose haben und Infusion brauchen, sondern wenn sie dann auch noch zusätzlich unterzuckert sind. Und dann brauchen sie ja eigentlich Glukose. Und da ist es einfach so schrittweise so, dass man sagt, okay, erstmal probiert man ein bisschen oral was zu geben und dann irgendwie in Richtung IV, dann geht ganz vorsichtig, da ist man aber eigentlich schon an dem Punkt, dass man vielleicht den betreuenden Neuropädiater einmal anrufen sollte, weil das sind einfach hochkomplexe Fälle dann. Mir geht es nur darum, einfach eine Awareness zu schaffen, dass man nicht die Standardlösung einfach gibt und dass das Kinder sind, die, auch wenn sie ein bisschen Erbrechen und Durchfall haben, schneller einmal eine BGA auch brauchen und nicht einfach nur klinisch einzuschätzen sind, weil sie halt leicht abrutschen können. Der andere Punkt, woran man häufig nicht denkt, ist, dass ganz viele Medikamente Zucker enthalten. Also ob es jetzt der Saft ist oder Zäpfchen auch, die können ganz schön gefährlich bei diesen Kindern werden, weil man einfach gar nicht weiß, was da an Zucker dann aufgenommen wird. Und das ist tatsächlich egal, ob rektal oder auch oral. Da kann man sich so ein bisschen merken, dass Tabletten eigentlich das Sicherste sind. Ist natürlich schwierig manchmal bei Kindern, aber Tabletten haben eigentlich den wenigsten Zuckeranteil irgendwie. Und bei dem Rest sollte man vielleicht auch versuchen, die Eltern zu fragen, weil meistens haben die sich schon irgendwie ausgefuchst, aus welche am wenigsten von irgendwas haben oder was das Kind ganz gut verträgt, damit man nicht da auch irgendwie die Ketose unterbricht oder halt zu einer Überzuckerung in dem Sinne führt durch Kohlenhydrate, die beispielsweise im Ibu-Saft oder Amoxisaft oder Paracetamolsaft, aber vor allem im Ibu-Saft ganz in hoher Menge da sind. Und ein anderer Punkt ist dann halt auch für den Bereich die Nüchternheit vor OPs oder auch vor Analgosidierung. Also selbst wenn dieses Kind mit was ganz anderem kommt, dann ist es so, dass es gibt ja diese 6-4-3-1-Regel, also dass man, was das Kind vorher noch essen darf, aber diese Milch beispielsweise, die ist so fettreich, da würde ich wirklich diskutieren, ob das noch so eine kleine Mahlzeit ist. Das heißt, da muss man auch sehr vorsichtig sein und es hat natürlich dann auch was damit zu tun, dass sie aber eigentlich nicht so lange nüchtern sein können. Also für diese Kinder ist es total wichtig, dass sie eigentlich regelmäßig essen. Auch hier muss man zumindest einmal dran denken, Rücksprache halten. Und auch für die Anästhesie ist es relevant, es gibt ganz gute Daten für Propofol als Analgosidierungsmittel, einfach weil das auch fettbasiert ist. Und da sollte man aber auch dann gucken, dass im OP oder in der Analgosidierung nicht zusätzlich Glukoseinfusion gegeben wird. Und der allerletzte Punkt, der gar nicht so viel mit Medizinischem zu tun hat, ist einfach ein Management von diesen Kindern. Also wenn ein Kind mit ketogener Diät und Epilepsie einfach nur in der Kita vom Stuhl gefallen ist und jetzt mit einer Commotio da sitzt oder auch vielleicht mit einem irgendwie umgeknickten Sprunggelenk. Für solche Kinder und für solche Eltern ist eine Wartezeit in der Notaufnahme richtig schwierig. Auch wenn die jetzt niedrig triagiert sind und natürlich gehen irgendwie lebensbedrohliche Notfälle vor, sind das keine Kinder, wo die Eltern sagen können, wir gehen jetzt zum Kiosk und holen uns mal eine Apfelschorle oder wir gehen irgendwie zum Kiosk und holen uns einen Snickers oder zum Automaten oder wo auch immer. Sondern wenn das ein Notfall ist und die jetzt nicht total vorbereitet sind oder das Kind aus der Kita in die Notaufnahme gebracht wird, dann haben die meistens nicht irgendwie essen und trinken da, können das auch nicht einfach irgendwo kaufen, weil das einfach nicht funktioniert. Und das heißt, solche Kinder, wenn man das mitkriegt und die stellen sich mit was ganz Banalem, Ungefährlichem vor, würde ich unabhängig von der Triagefarbe solche Kinder aber vielleicht doch vorziehen, wenn es irgendwie möglich ist, weil einfach so eine Wartezeit für solche Familien total schwierig sind zu überbrücken. Und manchmal hat man dann doch später einen Notfall da, den man hätte verhindern können, weil einfach irgendwie die Nüchternheit zu lang war oder das Kind Hunger hat und die Eltern gar nichts machen können. Hat man auch ein zusammengeschrienes Wartezimmer da. Also das hat nichts mit dem Medizinischen zu tun, sondern einfach, dass man ein bisschen im Hinterkopf hat, was das für dieses Kind und die Eltern heißt, so eine Wartezeit da zu haben.
Hm. Gut, dass du das sagst. Ich frage mich gerade, also letztlich ist es ja entscheidend zu wissen, dass diese ketogene Diät durchgeführt wird und dass ein Epilepsie-Syndrom vorliegt. Also das heißt, die Anamnese ist da entscheidend und ansonsten könnte einen die BGA daran denken lassen, wenn man jetzt diese Information nicht hat, dass so eine Diät durchgeführt wird, richtig?
Ja, das schon, auf jeden Fall. Meistens muss man aber sagen, sind die Eltern auch sehr, sehr gut informiert. Also die Eltern sind meistens die beste Informationsquelle, die man da hat, weil einfach dieser Aufwand so groß ist, dass die sich damit ziemlich gut auskennen müssen, um das zu Hause durchzuführen. Ob das jetzt das Berechnen ist oder die Medikamente, die sie kriegen müssen. Aber die sind ja mit in der Schulung da 2 Wochen stationär, einfach damit man das unter Kontrolle kriegt und sieht, dass die Eltern das auch kognitiv hinkriegen. Also das ist manchmal auch ein Grund, weshalb das dann schwierig wird. Die Eltern haben auch meistens, oder eigentlich sollte dieses Kind immer mit dabei haben, einen Blutzucker oder auch ein Ketonmessgerät. Blutzucker kriegen wir meistens in der Notaufnahme noch hin. Ketone ist schon was eigentlich für eine Kinderambulanz, aber wenn die dann doch bei den ErwachsenenmedizinerInnen auftauchen, ist das was man auch einmal dann kurz erfragen könnte. Und es ist schon sinnvoll auch, mit den Zentren sonst Rücksprache zu halten. Die haben eigentlich immer begleitende NeuropädiaterInnen oder auch begleitende ErnährungsberaterInnen, die immer wieder kontrollieren, ob die Substitution von einem zusätzlichen auch so gut ist und steht. Und das schadet nie, damals zumindest zu versuchen anzurufen. Die Eltern wissen ja, wo das Kind auch angebunden ist. Und wenn es jetzt um medizinische Sachen geht, die nicht mehr die Eltern als Basis irgendwie beantworten können, da halt irgendwie einmal Rücksprache zu halten. Also da sollte man niederschwellig, glaube ich, sich Informationen holen.
Und ich kann mir vorstellen oder ich bin mir sicher, dass wenn man als Notarzt zu so einem Patienten gerufen wird, dass ja zum Beispiel die Einrichtungen, also der Kindergarten, die Schule und so weiter, die werden ja auch entsprechend informiert sein. Und gibt es sowas wie einen Notfallausweis?
Nee, natürlich nicht, außer die Eltern haben einen selbst gebastelt. Dann ist aber immer die Frage, wer findet den in dem Moment? Die Kita und die Schule müssen das wissen, weil die niemals das Essen selbst, also die Eltern werden das Essen mitgeben. Das heißt, die Kita etc., die muss ja auch alleine schon die Epilepsie wissen. Der Pitfall als Notarzt ist tatsächlich, wenn so ein Kind dann einen Krampfanfall hat, die haben andere Schwellen für Blutzucker. Das heißt, die tolerieren viel niedrigere Blutzuckerwerte. Also die Grenzen sind da, dass man Blutzuckerwert bis zu 40, 45 Milligramm pro Deziliter toleriert, was viel weniger ist, als man sonst tolerieren würde. Und wenn man dann auch noch ein Kind hat, was einen Krampfanfall hat und man sieht einfach nur den niedrigen Zucker und kennt die Hintergründe nicht und gibt dann Zucker, hat man sich vielleicht erst recht ein Problem gemacht. Das heißt, da ist man einfach darauf angewiesen, dass die Leute, die drumherum sind, kurz was sagen. Entweder die Eltern oder auch die anderen. Und da muss man einfach nur einmal dran denken, Zucker hatte andere Grenzen. Ketogene Diät, da war doch was mit Zucker. Dass man nicht sofort dann die Glucose da reinhaut. sondern einfach einmal nur kurz dran denkt, dass da eventuell auch niedrigere Werte einfach ganz normal sind und der Krampfanfall vielleicht durch was ganz anderes passiert ist als durch die Unterzuckerung. Aber das ist so ein präklinischer Pitfall, wo man einfach darauf angewiesen ist, dass man zum einen einmal gehört hat, dass es diese ketogene Diät gibt und zum anderen, dass irgendwer einem sagt, weil dieses Kind wird einem das jetzt, was gerade gekrampft hat, nicht mehr mitteilen können.
Isabel, danke, dass du uns aufmerksam gemacht hast auf diese besondere Situation, die, wenn man es weiß, ja wahrscheinlich gut zu handeln ist und wenn man es nicht weiß, einem Schwierigkeiten macht und natürlich auch dem jungen Patienten, der jungen Patientin. Vielen Dank, es hat wieder großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Gerne, ja.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Super, alles klar, Kai.
Bis dann, mach's gut.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.